Verehrte liebe Geschwister, Durchblick im Zeitgeschehen. Wer hat denn den schon? Wer blickt denn heute etwas? Wir haben eine Fülle von Informationen, wir können die auch abrufen, so wie wir es vor 20 Jahren uns noch gar nicht für möglich gehalten hätten. Aber was fangen wir damit an? Schon wir als Normalbürger. Neulich fragte mich meine Frau, und die ist clever, jetzt sag mir doch mal den Unterschied zwischen Bosniern, Serben, Kroaten, Makedoniern und Leuten von Herzegowina. Da habe ich bloß die Ausflucht gemacht und gesagt, da müsste ich sehr weit ausholen. Aber ich weiß auch nicht genau den Unterschied, warum die eigentlich nicht miteinander auskommen. Meine jüngste Tochter fragt mich, kannst du mir auf dem Atlas mal zeigen, Laos, Kambodscha, Vietnam? Ich musste ganz gewaltig suchen und viele Reden machen, bevor ich gesucht habe, bis ich es gefunden habe. Gott sei Dank hat sie nicht gefragt, wie war das im Mittelalter mit dem Königreich der Khmer, das über diese ganzen Länder von Hinterindien ging. Wir wissen doch so vieles überhaupt nicht. Wir lesen zwar, dass Hillary Clinton und Barack Obama um die Präsidentschaftskandidatur kämpfen. Aber wenn uns einer fragen würde, was spricht für Hillary und was spricht für Obama und ist nicht Dr. McCain der Bessere? Also ich muss Ihnen gestehen, Fehlanzeige. Wir wissen unheimlich viel, aber bei entscheidenden Fragen merken wir, wir sind ohnmächtig. Unser langjähriger Landesvater, Lothar Späth, den Sie das Cleverle geheißen haben, der hat mal gesagt, wissen wir eigentlich, was der Markt ist? Es wird so viel von dem Geschehen des Marktes geredet. Kein Mensch weiß, was der Markt ist. Wie der sich entwickelt. Wer hätte von den Ökonomen, den Klugen gewusst, wie sich nach der vielbeschworenen Globalisierung der Weltmarkt entwickelt? Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass China noch einmal wirtschaftlich eine Weltmacht wird? Aber selbst wenn wir unheimlich viel wüssten und einen genialen Durchblick hätten, wissen wir oft nicht, was wir tun sollen. Bruder Bröschel, wir haben miteinander im evangelischen Jungmännerwerk und Jugendwerk gearbeitet, in den Zeiten hat mal einer auf einer Freizeit gesagt, oh Herr Schäffbuch, ich weiß eigentlich alles von Genen und von Sexualität. Aber was ich tun soll, tun darf, tun muss, weiß ich nicht. Selbst wenn ich viel Wissen habe, weiß ich noch lange nicht, was gut ist, was richtig ist, was ich tun soll. Und selbst wenn ich einen genialen Durchblick habe, weiß ich gar nicht, was ich tun kann, was ich wirklich erreiche. In meiner ehemaligen Abitursklasse, seitdem wir älter werden, treffen wir uns immer häufiger. Geniale Leute dabei, den langjährigen Direktor der Robert-Bosch-Stiftung, ein Rechtsanwalt, der bei uns der Direktor des Diakonischen Werks für Baden und Württemberg war, ein Professor, der bei der EG in Brüssel vorne dran war. Und wir waren gerade vor 14 Tagen beieinander und haben besprochen die Weltlage. Und da kam viel Interessantes, was die zusammengetragen haben. Aber das Endergebnis war, ich mach's kurz, Wir laufen mit unserer Welt auf einen Crash zu. Wir fahren gegen die Wand und wissen, dass wir gegen die Wand fahren, und keiner von den Politikern, von den Wirtschaftlern weiß einen Weg, wie wir es verhindern können. Haben kluge Leute gesagt. Durchblick ist eine Sehnsucht in unserer Zeit, dass einer doch auch mal sagen kann, wo es lang geht. Durchblick im Zeitgeschehen. Und jetzt sind wir versammelt, um von Jesus zu hören, was er uns an Durchblick gewährt. Der Herr Jesus, was hat er für einen Durchblick gehabt? Er ist uns gemacht von Gott zur Weisheit. Dass er ganz schlicht in unsere Welt hinein sagt, wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Und der Mammon ist ein Götze. Einer meiner Brüder hat gesagt, ich konnte nicht mehr schlafen vor der Frage, er hat drei Kinderfamilien, für die er mitsorgen muss. Vor der Frage, habe ich mein Geld richtig angelegt, soll ich nicht ganz schnell meine Aktien verkaufen und in festverzinslichen Werten anlegen. Das hat mich so gekrallt, dass ich am nächsten Morgen einen Riesenbetrag fürs Reich Gottes überhaupt weggegeben habe. Ich muss es weggeben, weil mich der Besitz, den ich habe, gefangen genommen hat. Was für eine Weisheit, was für ein Durchblick, wo euer Schatz ist, euer Herz. Oder wenn der Herr Jesus sagt, wenn ihr hören werdet, Matthäus 24, von Kriegen und Kriegsgeschrei und von Revolutionen und von Hunger und Erdbeben, dann fürchtet euch nicht. Wie wenn er sagen wollte, keine Angst, kommt noch schlimmer. Das ist erst der Anfang der Wehen. Wie wenn eine Mutter Angst hat, überstehe ich das? Das Kind möchte zum Leben, es zerreißt mich fast, aber es ist ein Lebensprozess. Voll Ängsten. Und Jesus sagt, all diese Krisen der Welt, die werden laufen, bis Sonne und Mond den Schein verlieren. Im Buch Daniel heißt, das Ende wird sein durch eine Flut. Steht alles in der Bibel drin, gell? Aber dann kommt der Menschensohn in Macht und Herrlichkeit und er wird seine Auserwählten sammeln. Da möchte ich dabei sein, wenn er seine Auserwählten sammelt. Erhebt eure Häupter, wenn ihr das alles erlebt, weil sich für euch Erlösung naht. Oder auch der Durchblick vom Herrn Jesus geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Verderben führt, und viele sind, die darauf gehen. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Was ist das, ein Durchblick auch gegen unseren Machbarkeitswahn? Wir müssen die Tausende für Jesus erreichen, schön gedacht. Jesus sagt, die Pforte ist eng, und wenige sind's, die es finden. Verstehen Sie es bitte, wenn ich für heute Abend, für den Anfang dieser großartigen Tagung, an der Sie teilnehmen, mit dem Thema Durchblick im Zeitgeschehen, ein Wort ausgewählt habe von Jesus, Matthäus 10, Vers 16. Matthäus 10, Vers 16. Siehe, ich. Merken Sie, das heißt aufwachen. Hersehen zu mir, Hellhörigkeit für mich, hört nicht auf die vielen Stimmen. Mir hat der Vater Durchblick anvertraut. Siehe ich, es geht weiter, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Ich möchte heute Abend eigentlich bloß den ersten Satz, dem wenig nachdenken, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Weil es ja in dieser Tagung auch bei Ihnen um die Mission geht, um die Sendung des Herrn Jesus. Wie gedacht, es könnte ein Einstieg sein, aber zuerst einmal das Aufwachen für mich. Mir hat der Vater den Durchblick gegeben, den ich euch weitergeben soll. Wenn man das Neue Testament genau liest, merkt man, dass der Herr Jesus sehr verhalten von sich selber gesprochen hat. Er hat es geliebt, in Umschreibungen zu reden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er dienen meinte sich. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nicht da sein Haupt hinlege. Oder wenn Jesus gesagt hat, kein Prophet ist angenehm in seinem Vaterland, hat er sich gemeint. Den Propheten, den schon Mose angekündigt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Aber dann gab es Worte, in denen Jesus gesprochen hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Das war besonders hervorgehoben, wenn er gesagt hat, siehe ich, da schwingt eigentlich das göttliche Ich in seiner ganzen Vollmacht mit. Ich bin, der ich bin, so hat Gott sich am Sinai dem Mose vorgestellt. Seht doch meine Hände und Füße, ich bin selber, sagt der Auferstandene. Aufmerksamkeit für Jesus. Ich bin vielleicht mehr, als ich damals wusste, geprägt worden von den 3 Jahren bei dem väterlichen Chef, dem Landesbischof Dr. Martin Haug. Der hat bei der Eröffnung des Stuttgarter Kirchentags 1952 gesagt, die Christenheit wird nur Zukunft haben, wenn sie viel mehr Christus zutraut, nicht sich selber. Politisch war auch ein Durchblick im Zeitgeschehen. In der Nachkriegszeit, wo wir auch voll waren, vollen Programmen, was die Kirche tun sollte, Akademien bauen und die Arbeiterschaft erreichen. Programme. Die Christenheit hat nur Zukunft, wenn sie Christus viel mehr zutraut. Siehe ich. Aber jetzt ist ja dieser Satz, den Jesus gesagt hat, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ein vierfacher Durchblick. Einmal gegen unnüchterne Erwartungen. Nicht, ich sende euch in eine Welt und ihr müsst damit rechnen, dass auch der Teufel da ist, der ist wie ein Wolf, der in die Schafherde einbricht. Nein, ich bin wie ein argloses Lamm, das in ein Wolfsrudel hineingeworfen wird. Wie Schafe mitten unter Wölfe. Wie ein Millionärskind, das sich in die Kidnapperkonferenz verirrt. Wie eine Brotkrume, die in den Ameisenhaufen geworfen wird, die nach ein paar Sekunden weg ist. Wie ein Wassertropfen auf die glühheiße Herdplatte, wenn Sie überhaupt noch wissen, was eine heiße Herdplatte ist. Gell? Tsch, weg. Eigentlich aussichtslos. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Was hat die Christenheit schon für Erwartungen gehabt. Nach dem Ersten Weltkrieg, der große missionarische Christ Sherwood Eddy von Amerika, zusammen mit dem jungen Rechtsanwalt Dr. John Mott, später Präsident der christlichen Vereine junger Männer weltweit, Präsident im Weltrat der Kirchen. Die haben Konferenzen in Japan, in China gehalten, was damals verschlossen war für die Christenheit, und sie haben die Parole gehabt, Missionierung und Christianisierung der Welt noch in dieser Generation. Und zwar aus wenige Jahre danach. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Gegen unnüchterne Erwartungen, auch in der Weltmission, bei aller Freude an dem Auftrag des Herrn Jesus, gab es viel unnüchterne Erwartungen. In der Basler Mission zusammen mit der Church Missionary Society in London war um 1820 die Erwartung, dass der Islam bald zusammenbrechen wird und dass man in Asien und Afrika dann in diesen entstehenden Hohlraum das Evangelium bringen muss. Und da schienen am besten geeignet zu sein die alten orthodoxen Kirchen in Äthiopien, die Martoma-Kirche in Indien, alte koptische Kirchen in Ägypten. Die sind zwar verkrustet, die sind veraltet, aber wenn wir unsere Missionare beleben, dorthin schicken, dann kommt neues Leben und wir können Menschen aus dem Islam retten. Und dann wurde nach 10 Jahren der Missionar Gobbard, der Vater von Dora Rappard Gobbard, leergebrannt, enttäuscht, erfolglos aus Äthiopien, Abessinien weggeschickt. Der junge Missionar Rebmann, der junge Missionar Krapf, der Missionar Flath, 7 Jahre inhaftiert, der Festung Magdala. Krapf hatte gesagt, wenn Jesus einmal die Oromos erreicht, die Galas, die seien so ähnlich wie wir Germanen, verlässliche Leute. Wenn Jesus diesen Stamm der Galas erreicht, dann geht sprungschnell vorwärts. In über 30 Jahren Missionsdienst konnte er keinen einzigen Afrikaner taufen. Dem Großvater meiner Frau, der war so ein Pioniermissionar in Kamerun, haben die Kameruner, wenn er von Jesus erzählt hat, gesagt, das sind deine Geschichten. Wir haben unsere Geschichten. Und wir haben gemeint, wenn wir vom Erlöser Jesus reden, dann gehen die Herzen auf und sie jubeln, mein Jesus. So ist das auch oft dargestellt worden. Unnüchterne Erwartungen. Und Jesus sagt, siehe ich, Moment, ich sage euch was, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Als der Jesus 5000 Menschen gespeist hatte, waren sie weggelaufen, sodass Jesus seinen Jüngern sagte, wollt ihr nicht auch weggehen? In meinem Jugendkreis der Nachkriegszeit waren 110 junge Burschen. Wir hatten Mitarbeitergespräche, jeden Dienstagabend mit 20 jungen Leuten, Gebetsgemeinschaft. Ich weiß von keinem heute mehr, der bei der Gemeinde Jesu ist. Weggelaufen. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Haben wir das überhaupt mal ernst genommen? Diesen Durchblick des Herrn Jesus. Also gegen unnüchterne Erwartungen. Das Zweite, was ich raushöre, gegen den Machbarkeitswahn. Es, alle 10 Jahre kommt wieder ein neues Rezept, meist kommt es von Amerika her, was wir tun müssen, um die Hunderttausende zu erreichen. und wie die Gemeinden sein müssten und welche Lieder wir singen müssten und wie die Versammlungen sein müssten und wie lang oder wie kurz die Predigten sein müssen und dass die Orgel nicht mehr geht, sondern bloß Bands und nicht mehr Glocken und Rezepte. Uns Evangelium erzählt uns gut, dass Jesus auch einmal die Bergpredigt gehalten hat und 5000 Menschen gespeist hat. Aber im Normalfall ist der Einzelne nachgegangen, dem Hauptmann von Kapernaum und dem Bettler am Stadttor von Jericho und der Witwe am Opferstock von Jerusalem und der Maria und Martha, lauter bis hin zu dem mit Jesus gekreuzigten Verbrecher Einzelne. Und wenn es eine Methode gibt, dann war es, dass Jesus gesagt hat, wie bei dem Kranken am Teich Bethesda, wie geht es denn? Wie lang bist du schon hier? Erzähl mir mal. Hast du wirklich keinen Menschen? Anteilnahme. Das war sein Rezept. Also, ich sende euch wie Schafe mit den Wölfe gegen einen Machbarkeitswahn. Muss weitermachen, was ich herauslese, es geht ja um Durchblicke. Gegen eine gewisse Wehleidigkeit, gegen ein Erschrecken. In den letzten Wochen hat das bis Idea uns bewegt, dass der Generalsekretär der Grünen, der Dr. Volker Beck, protestiert hat, dass das kommende Christiwill Bundesmittel bekommt, weil da eine Arbeitsgruppe drin ist, in der homophil veranlagte Menschen eventuell seelsorgerlich so begleitet werden sollen, dass sie aus ihrer Not und Fixierung herauskommen. Der Dr. Beck ist selber homophil und sagt, dann kriegen die kein Geld mehr. Das ist ja Terror, Gesinnungsterror. Ich bin durchaus dafür, dass man sagt, Moment mal, wir Christen dürfen doch immer noch unsere Meinung vertreten. Aber das große Erschrecken, das durch die Christenheit ging, wie geht man denn mit uns um? Das ist ja unerhört. Und dabei singen wir von Peter Strauch in den Streit der Welt, hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragen, wenn man uns verlacht, uns zu Feinden macht, 200.000 Euro streicht, dich und deine Kraft verneint. Die verneinen wollen, dass man auch aus homophiler Prägung herauskommen kann. Wo nehmen wir das ernst, dass wir ertragen? Durchaus sagen wir es eigentlich unerhört, was geschieht, aber nicht so. So aufgeregt, als ob etwas Unnatürliches wäre. Uns in Korntal hat es bewegt, da gibt es eine Minigruppe, die Strohgäu-Hexen. Die wollten in Korntal Fasching einführen, was bei uns gar nicht nötig ist. Die Nagolder haben eine Art, Geld wissen Sie vielleicht, haben eine Annose gemacht. Bei uns ist faschingsfreie Zone in Nagold. Gell? Also es gibt ja anderswo. Aber als dann der Hass losging, aha, das fromme Korntal, die wollen uns keine Freude gönnen und die bigotten Korntaler, sind viele in der Brüdergemeinde Korntal erschrocken, anstatt dass wir gesagt haben, so hat es eigentlich der Herr Jesus in seinem Durchblick gesagt, dass ein Hass der Welt da ist. Siehe ich, 1. Johannes 3 heißt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie ihn, unseren Herrn, vor euch gehasst hat. Wenn in Bayern aus den Schulräumen das Kruzifix entfernt werden soll, großer Aufschrei in der Christenheit, ja, siehe ich, bei mir haben sie gesagt, sagt Jesus, weg mit mir, nicht bloß beim Kruzifix. Siehe ich, ist eine Geschichte, Lukas 6 heißt es, selig seid ihr, wenn euch die Menschen schmähen und hassen und euren Namen verwerfen, um meinetwillen, seid fröhlich und frohlockt. Als wir einmal dem Württemberger Auseinandersetzung um den Rücktritt des Präsidenten Klump in große Schwierigkeiten kam. Ich sehe noch den Hospitalhof, 2000 Menschen hasserfüllt auf den Fritz Grünzweig und auf mich. Da kam nachher der Pastor Hans Brandenburg auf uns zu und sagte in seinem baltisch gefärbten Sprache, hüpfet, hüpfet, jauchzet, frohlockt, normal. Wenn ihr meines Namens willen geschmäht werdet, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Gegen die Wehleidigkeit, gegen das Erschrecken, als ob das etwas Besonderes wäre. Aber jetzt mir das Wichtigste. Ich bin doch auch noch da, der euch sendet. Ich habe vorher den Namen Krapf und Drebmann erwähnt, die am Schluss ihres Missionsdienstes als Drebmann, 54-jährig, leergebrannt, fast erblindet, nach Korntal in die Heimat kamen, konnte er nur mit tränenden Augen sagen, wir haben gemeint, sei vergeblich gewesen, schlag ins Wasser. Umsonst. Und das hat Gott auf wunderbare Weise Gemeinde gewirkt. Ehemalige Sklavenkinder, die nach Indien gebracht worden waren und dann wieder nach Ostafrika zurück, wurden zum Kern der Gemeinde in Ostafrika. Heute eine der lebendigsten Zellen, die es überhaupt in der Christenheit gibt. Der Krapf hat recht gehabt, dass es dann mal sprungschnell vorwärts geht, wenn Jesus da ist und auf dem Grabstein von Rebmann steht, saved in the arms of Jesus. Wenn er mit seinem Arm da ist, dann ist gut. Wir erleben, wie ohnmächtig wir sind, dass gar nichts zu machen ist. Seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, wenn Jesus da ist. Siehe, ich sende euch. Das ist eine ganz große Verheißung. Nicht bloß, dass Jesus jetzt sagt, ist doch ganz normal, wenn der Hass euch trifft, ist doch ganz normal, wenn die Menschen weglaufen. Der Petrus sagt, er hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen, der nicht widerschalt, als er gescholten war, nicht drohte, als er litt, stellt es dem ein Heim, der Recht richtet. Der ist auch noch da. Wir hatten in unserer Schule einen Lehrer, den Professor Ströhle. Vier Söhne sind ihm gefallen. Wir wussten, er ist ein Christ, begabter Mann. Aber wir als Schüler haben ihm den Necknamen der Eierwetzer gegeben, weil er immer die Füße ausholte, wie wenn er Fußball spielen wollte, wetzen wollte, aber dann im letzten Augenblick zurückgezuckt hat und ganz sanft aufgetreten ist, der Eierwetzer. Man hat über ihn gelächelt. Und wenn wir heute zusammenkommen, wird über keinen mehr anders gesprochen als über den Eierwetzer, was das für ein Mann war. Der bloß vorher eine Figur war zum Belächeln. Aber da hat Jesus was draus gemacht, auch in unserer Wertung. Dass er uns ein Vorbild geworden ist in seinem Leben, in seiner Einstellung. Siehe ich sende euch. In göttlicher Vollmacht ist ja das Gleiche. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, ich, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wenn wir beides zusammennehmen, diesen Durchblick des Herrn Jesus, dann sehen wir bloß, nicht erschrecken, nicht zu große Erwartungen. Früher hieß es in einem geistlichen Volkslied, nur treu, nur treu. Den Dienst tun, den der Herr uns anvertraut hat. In wie vielen Familien wo sich Eltern und Großeltern sorgen um Kinder und Enkel und Schwiegerkinder, gibt es auch das Wunder, dass nach langen Jahren und sogar nach Jahrzehnten Menschen erleben, ich habe nichts erreicht. Vielleicht habe ich sogar noch die Fronten verhärtet mit meinem Wesen. Aber Jesus war auch noch da und hat das Wunder getan, zurechtzubringen. Saved in the arms of Jesus, das wollen wir auch heute Nacht sein. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns solche Durchblicke gibst. Und wir erwarten immer wieder, dass eine Welt um uns her endlich begreift, wie viel göttliche Weisheit in dem ist, was du uns an Durchblicken schenkst. Aber du hast zugleich gesagt, sind nur wenige, die überhaupt drauf einsteigen. Lass uns zu den wenigen gehören, die zum Leben finden. Und dir befehlen wir auch aus unseren Familien und Freundeskreisen die Menschen, von denen wir herzlich bitten, dass du in deiner Vollmacht auch sie zu den wenigen zählst, die die Pforte zum Leben hindurchschreiten. Amen.